Die Offenbarung, das letzte Buch im Neuen Testament, in der Bibel, in der Sammlung der Heiligen Schriften. Schreibe ein Buch an sieben Gemeinden. Das ist ein Auftrag, den der Apostel Johannes bekommt. Und es ist eine ungewöhnliche Aufgabe, ein Buch an sieben Gemeinden zu schreiben und auch eine sehr spannende Aufgabe, sehr herausfordernde Aufgabe. Ende des ersten Jahrhunderts bekommt er diesen Auftrag. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 11, zeigen ihn auch als Autor dort. Also wer eine Bibel dabei hat, schlagt bitte bei Offenbarung auf. Wir gucken da immer mal in den Vers, mal in den Vers. Dann habt ihr das auch nochmal vor Augen. Johannes hat geschrieben, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch, das ist dieses Buch für sieben Gemeinden, und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Johannes, er nennt sich einfach Johannes, weil die Christen damals diesen Johannes, den Sohn des Zebedäus, als den Jünger Jesu kannten, und er sich nicht genauer ausweisen musste. Es ist so, als wenn man jemand heute von Billy Graham spricht, also die meisten Christen auf der Welt haben schon mal diesen Namen gehört und wissen, das war ein amerikanischer Evangelist. Er muss nicht sagen, woher er kommt, wie sein Vater heißt und woher seine Voreltern kommen. So ähnlich war das bei Johannes. Johannes war jemand, den kannte man. Und deswegen sagt er einfach nur, ich bin Johannes. Johannes war bekannt und man wusste, dass er auf Patmos verbannt war. Dorthin kamen alle Staatsfeinde der Römer. Da konnten die nicht weg. Die altkirchliche Überlieferung, beginnend im 2. Jahrhundert, bezeugen ihn auch als Autor. Sie schreiben, jawohl, Johannes hat das geschrieben. Johannes, dieser Jünger, den ihr alle kennt. Und die Schreiber der altkirchlichen Überlieferung hatten die Informationen darüber zum Teil von Menschen, die Johannes auch persönlich gekannt hatte. Der Kirchenvater Irenäus, der von etwa von 117 bis 202 nach Christus lebte, zum Beispiel, er verbrachte seine Jugendzeit beim Bischof Polycarp von Smyrna. Und Polycarp war ein Jünger des Johannes. Der kannte Johannes direkt und wurde von Johannes quasi ausgebildet. Und Irenäus bezeugt, dass der Jünger Jesu eben Johannes die Offenbarung bekommen und geschrieben hat. Und es gibt auch noch andere gute Belege, die dafür sprechen, dass Johannes, der Jünger Jesu, der Sohn des Zebedäus, der Schreiber, die Offenbarung war. Warum ich das sage? Weil das heute oder in der Vergangenheit oft angezweifelt wurde. Weil man sagt, das hat irgendeiner geschrieben, der hat sich Johannes genannt. Aber die Beweislage ist eigentlich sehr gut dafür, dass es Johannes selbst getan hat. Die Offenbarung geschah am Tag des Herrn, haben wir gelesen. Das war eine Bezeichnung für einen Tag in der Woche, an dem sich die ersten Christen versammelt hatten. Es gibt eine sehr frühe christliche Schrift, die aus dieser gleichen Zeit stammt, in der die Offenbarung geschrieben wurde, nämlich aus dem ersten Jahrhundert, die Didache, die Lehre der 12 Apostel. Und in Kapitel 14 dieser Didache wird der Tag des Herrn als der Wochentag beschrieben, an dem man in der christlichen Gemeinde zusammenkam, um das Brot zu brechen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Also ich würde davon ausgehen, weil Johannes ja auch am Tag des Herrn diese Offenbarung bekommen hat, dass er das vielleicht auch gefeiert hat, das Abendmahl, so wie man das an diesem Tag eben immer getan hatte. Denn so sollten es ja alle Christen tun. Und Johannes, der Jünger, der ja auch Apostel war, er hatte das sicherlich auch so mit verfügt. Und er wird sich da wahrscheinlich auch so dran gehalten haben. Ich verstehe den Vers 11 so: Diese sieben Gemeinden bekommen ein Buch mit den Aufzeichnungen der ganzen Offenbarung. Also dieses Buch ist an alle Gemeinden gedacht. Ich habe nochmal dieses Bild, das ich dazu genommen habe. Das ist das Papyrus 66. Das ist das Johannesevangelium, ungefähr aus dem Jahre 200 nach Christus, das noch erhalten wurde. Es ist also nicht die Offenbarung, sondern das Evangelium. Aber so ähnlich könnte so ein Buch gewesen sein, ausgesehen haben, das Johannes dann geschrieben hat und das an die Gemeinden dann gegangen hat, ist. Es war ein Buch für alle Gemeinden, so wie ein offener Brief, den wiederum alle Gemeinden gelesen hatten. Am Anfang dieses Buches befinden sich Passagen, die speziell und eben individuell für die einzelnen Gemeinden an die einzelnen Gemeinden gerichtet sind. Wenn das Buch, diese Offenbarung nun durch diese Gemeinden gewandert ist, dann werden die alle ihren Teil gelesen haben, aber auch den Teil der anderen Gemeinden gelesen haben. Ephesus wird wissen, was an Laodicea geschrieben wurde, und umgekehrt war das auch. Das war nämlich ein Buch, wo auch Briefe drin sind, die wiederum alle lesen konnten, weil ja alle dieses Buch bekommen haben, um das in ihrer Gemeinde zu lesen. Und deswegen wussten sie, was da auch an sie selbst, aber auch an die anderen Gemeinden geschrieben wurde. Das war völlige Transparenz. Und das war mutig. Denn die Tadel wurden dort recht klar angesprochen. Und wenn die aus Laodicea, die wussten, dass sie aus Ephesus genau wussten, was an sie geschrieben war. Und andersrum natürlich auch. Aber die Tadel waren nicht so unterschwellig, da hat man nicht so drüber getuschelt, sondern Johannes hat die für alle deutlich und klar dargestellt, und danach konnte dann auch gehandelt werden. Ich habe mal die Texte nebeneinander gestellt. Die sind jetzt natürlich klein, aber es ist jetzt auch nicht so zum Lesen, sondern nur um zu sehen, dass die Texte unterschiedlich lang sind. Smyrna ist recht kurz und Thyatira ist recht lang, fast doppelt so viel. Das bedeutet, jede Gemeinde bekommt genau das und so viel gesagt, wie sie das braucht. Das ist kein Einheitsbrei, kein Serienbrief, aber eine gewisse Struktur haben diese Sendschreiben doch. Ich habe das jetzt auch schon farblich markiert, also dieser gelbe Text, der gelb hinterlegt ist, da heißt es immer, der Engel der Gemeinde oder dem Engel der Gemeinde schreibe. Der Engel der Gemeinde wird dort angesprochen. Dann ist der nächste Part, wo es hellgrün hinterlegt ist. Ich weiß nicht, ob die Farben hier auch genauso gut dargestellt werden. Da wird der Redende, der Christus genannt und in seiner Autorität beschrieben. Dann kommt ein Teil, der ist halt blau. Da heißt es immer, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Situation, ich weiß, was bei euch los ist. Und dann gibt es einen Teil, der ist dunkelgelb. Da wird ein Tadel ausgesprochen, entweder direkt oder in manchen Gemeinden ist so viel zu tadeln, dass man nicht extra sagen muss, dass es ein Tadel ist, sondern die Beschreibung selbst sagt es aus, dass es ein Tadel ist. Dann gibt es den Bereich Rot, da wird zur Buße aufgerufen, zur Umkehr. Ganz klar, weil die Dinge ja benannt werden, die nicht in Ordnung sind, wird zur Umkehr aufgerufen. Ein Bereich, der blau-grün jetzt hinterlegt ist. Da wird immer wieder gesagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und in grau nochmal hinterlegt, wer überwindet, bekommt einen Lohn. Das ist eigentlich so das Erhebende an diesen, in diesen Briefen und das Ermutigende. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es gibt unendlich viel zu gewinnen, wenn wir dranbleiben. Also die Predigten dieser Predigtreihe sind nicht nach Gemeinden aufgeteilt, dass wir sagen Gemeinde 1, Gemeinde 2, sondern wir gehen quasi den Farben nach und sagen, was ist denn, wie ist das Anschreiben? Wer wird angesprochen oder wer redet dort? Und beim nächsten Mal eben die nächsten Aspekte, immer geguckt über alle Gemeinden. Wir wollten das einmal gern in diesem Schema einmal machen. Also heute reden wir in dieser Predigt über die einführenden Worte, also dieser gelbe und hellgrüne Bereich. Und es werden auch noch herausforderndere Predigten kommen, wenn zum Beispiel das Rote kommt. Da sind wir persönlich angesprochen. Heißt nicht, du guck dir das mal an, ob das interessant ist, sondern da ist die Frage, wie ist das in deinem Leben? Kehr um. Wenn das so ist, wie das dort steht, gibt es keine andere Option als umkehren. Und dann sind wir natürlich ganz persönlich angesprochen. Und das, glaube ich schon, wird herausfordernd sein. Ich möchte noch mal einige Dinge hier ansprechen zu diesen ersten beiden gelb und grünen Bereich. Und zwar werden ja verschiedene Gemeinden angesprochen, an die jetzt diese Briefe gehen. Und da war eben die Frage, wo liegen die antiken Städte der Gemeinden und die eben in diesen speziellen Abschnitten, die an die Gemeinden gerichtet sind, wo auf der Karte kann man sie finden? Und da sieht man, das ist in der Türkei, in der heutigen Türkei. Damals hieß das ja nicht so. Das war Asia, sagte man zu dem Bereich. Also für alle, die in die Türkei schon mal in Urlaub geflogen sind, so weiter rechts unten aus dem Bild, kommt irgendwann Antalya. Und wenn man dann vom Meer aus gesehen nach links fährt, dann kommt man in diesen Bereich, wo diese Städte liegen. Es wird in der Offenbarung nicht gesagt, warum die Schreiben ausgerechnet an diese sieben gegangen ist. Es gab ja auch schon andere Gemeinden. Der Apostel Paulus war ja schon tot, er hatte schon vorher gelebt. Er hatte doch ganz viele Gemeinden gegründet, auch in Europa, die gab es doch auch. Warum diese sieben? Und da wird also explizit nichts dazu gesagt. Aber vielleicht, weil diese sieben Gemeinden, man sieht es ja, Patmos ist ja die Insel, die im Bereich dieser Städte liegt. Vielleicht deswegen, weil es naheliegend war, sagen wir mal so, dass dann diese sieben genommen wurden. Und ich habe da noch eine andere Karte. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Das war sowas wie eine Reiseroute, die man nehmen konnte. Es sind sehr hohe Berge dazwischen. Die konnte man nicht einfach so überwinden. Aber wenn man den Tälern gefolgt ist, dann konnte man einigermaßen eben dort reisen. Geht natürlich heute mit dem Auto schneller, aber ging damals auch schon besser. Und da hat sich das auch angeboten, dass man so diese sieben Gemeinden miteinander, dass die angesprochen werden. Weil es dort so etwas wie eine Reiseroute gab, kann man sich auch vorstellen, dass die sieben Gemeinden natürlich auch mehr Kontakt zueinander hatten, als wenn man so ganz unerreichbar weit weg, wie zum Beispiel Rom war oder so. Von daher vielleicht auch diese sieben Gemeinden. Und die Zahl sieben spielt hier sicherlich eine Rolle. Die Zahl steht oft für Vollständigkeit, Ganzheit oder für die Heiligkeit Gottes. Die sieben Engel der Gemeinde sind sieben Sterne und die sieben Gemeinden sind sieben Leuchter, zwischen denen der Sohn Gottes sich bewegt. Offenbarung 1, Vers 20 heißt es nämlich, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir merken, sieben ist hier eine wichtige Zahl und sie scheint auch eben diese Bedeutung zu haben. Vielleicht wird durch die Siebener-Gruppe auch ausgedrückt, dass die Gemeinde eine gute Schöpfung Gottes ist. Gott hat die Welt auch in sieben Tagen geschaffen und sie war sehr gut. Zumindest bis zum Sündenfall war das so gewesen. Gott hat die Welt in die Verantwortung der Menschen gegeben, sie zu bebauen und zu bewahren. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Dabei war und ist und bleibt Gott der eigentliche Herrscher in dieser Welt, obwohl Menschen ja den Auftrag haben, diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Und er ist auch der Herr darüber, was geschieht. Die Gemeinde als Gesamtheit aller Gläubigen ist auch seine Schöpfung, gegründet durch Jesus Christus. Und diese Gesamtgemeinde Jesu, so kann man das hier, glaube ich, nehmen, wird durch diese Siebener-Gruppe repräsentiert. Christus hat die Verantwortung für die noch unvollkommenen sieben Gemeinden in die Hände von sieben Boten oder Engeln gelegt. Die Boten oder Engel der Gemeinden mit den Gemeinden zusammen haben eine Verantwortung für das, was bei ihnen getan und zugelassen wird. Dabei bleibt aber Christus der Herr der Gemeinde, weil er mitten unter diesen Leuchtern natürlich auch wandelt, eben zwischen den Gemeinden, wie damals, als er das im Garten Eden gemacht hat. Er wandelte im Garten und hat seine Menschen dort getroffen und mit ihnen gesprochen. Christus wird bei seiner Wiederkunft seine erlösten Menschen in eine neue, ewige Schöpfung führen. Und die Gemeinschaft wird dann wieder so hergestellt sein, wie sie im Garten Eden war, vor dem Sündenfall. Sieben Sterne werden in dieser Zeit, als Johannes diese Offenbarung schreibt, auch für die römischen Kaiser gebraucht, die sich und ihre Familien als Divus, als Göttlicher verehren ließen. Erst wurde das nach ihrem Tode quasi, wenn sie schon gestorben sind, wenn sie nichts mehr sagen konnten, dann wurden sie so genannt. Aber später fand man das auch schon recht angenehm, wenn man zu Lebzeiten schon göttlich genannt wurde. Und das war damals eben auch so gewesen. Also links auf der Münze, auf dieser Seite, ist die Frau von Kaiser Domitian dargestellt und auf der Rückseite der verstorbene kleine Sohn des Kaisers, der die sieben Sterne in der Hand hält und mit ihnen jongliert. Und man will damit sagen, göttlich sind wir. Diese Münze stammt ungefähr auch aus der Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde. Das heißt, Christen waren schon mit diesen Zeichen auch irgendwie im normalen Leben konfrontiert gewesen. Die Kaiser wollten sagen, wir sind göttlich und deswegen soll man uns auch opfern. Deswegen sind wir im Prinzip so anbetungswürdig. Die Christen standen damals sehr unter Druck. Sie sollten nämlich auch dem Kaiser opfern und ihn als göttlich anerkennen. Und ein typisches Gebet beim Opfer für den Domitian zum Beispiel war, der vergöttlichte Imperator, das ist der Befehlshaber, Gebieter, Führer, kann man das übersetzen, Caesar Domitian Augustus, und Augustus ist hier der Titel der Erhabene, unser Herr möge ewig leben und siegen. Das heißt, jeder Bürger in Rom war eigentlich angehalten, seine Loyalität, seine Unterwürfigkeit dem Kaiser gegenüber so zu zeigen, dass er beim Standbild des Kaisers geopfert hat und vielleicht auch so ein Gebet gesprochen hat und hat gesagt, ich erkenne dich als göttlich an. Und das war natürlich für die Christen ein Problem, denn sie wussten, Christus ist unser Herr, er ist göttlich. Bei öffentlichen Veranstaltungen rief das Volk Ave Caesar. Das hieß, wenn man ihn begrüßte, das hieß Heil Caesar. Das war eine politische und gleichzeitig eine religiöse Anerkennung des Caesar. Und dadurch wollte er seine Macht festigen. Die Leute schworen sich auf den Caesar ein, in einer Weise, die nicht nur politisch war, sondern eben auch religiös war. Dieses Muster gab es in Deutschland im Nationalsozialismus in Verbindung mit Adolf Hitler ja wieder. Irgendwie kommt uns das ja bekannt vor. Das war damals auch eine politische und eigentlich auch eine religiöse Handlung und festigte die Macht der Partei im nationalsozialistischen Staat. Wir sollten dafür beten, dass solch eine Zeit nicht wiederholt wird. Die Christen in Rom verweigerten in der Regel den Opferdienst für den Kaiser, weil sie sagten, das Heil ist nicht beim Caesar, nicht beim Kaiser. Der Caesar wird nicht ewig leben, sondern er wird sterben, weil er ein Mensch ist und er ist auch nicht göttlich. Im Römischen Reich hatte der Caesar aber eine erdrückende politische und religiöse Übermacht. Johannes hat deswegen mit dem Buch an die sieben Gemeinden eine gute Botschaft, eine Botschaft, die sie stärkt in dieser Zeit, wo sie so unterdrückt sind. Und er sagt ihnen, Kapitel 1, Vers 7, fürchtet euch nicht. Christus ist der göttliche Herr. Bei ihm ist Heil. Christus ist auferstanden und lebt ewig. Der Christus hält die sieben Sterne in seiner Hand und wandelt zwischen den sieben Leuchtern. Christus ist Gott und nicht der Kaiser. Er hat in seiner Gemeinde das letzte Wort und nicht der Caesar. Das war eine klare Haltung, die die Christen damals eingenommen haben. Das war damals eine Hingabe bis zum Tod. Für diese klare Haltung sind viele Christen damals in den Märtyrertod gegangen und Johannes war eben auf Patmos gewesen, um des Zeugnisses willen. Es wird nicht genau gesagt, was er nun getan hat, dass man ihn dort hingebracht hatte, aber er wurde als Staatsfeind gebrandmarkt und auf eine Insel gebracht, wo er nicht einfach so weg konnte. Eine Frage, die wir uns stellen können, waren diese Botschaften nur für diese Gemeinden oder waren sie auch Botschaften für die anderen Gemeinden, die es schon gab? Natürlich sollten alle anderen Gemeinden, die das später auch lesen, diese sieben Botschaften hören und sie auf ihre eigene Gemeindesituation, denke ich, anwenden, auch wenn sie dort nicht namentlich erwähnt waren, Korinth, Rom, Philippi, Thessalonich, Antiochia und wie sie alle heißen, Jerusalem. Sie hatten andere Herausforderungen wie jetzt genau Ephesus oder so, aber grundsätzlich die Dinge konnten sie auf sich übertragen. Ist das auch etwas für uns in Lichtenau 2025, diese Fragen uns zu stellen? diese Dinge für uns zu lesen? Ich denke schon, wir sollten sie hören und auf unsere Gemeindesituation und auf unsere persönliche Lebenssituation anwenden. Auch wir sind Gemeinde Jesu, auch wenn wir nicht in der Liste der sieben erwähnt sind, aber wir gehören auch zum Leib Christi. Auch an uns werden diese Elemente der Botschaften herangetragen. Auch für uns heißt es, ich kenne deine Situation in Lichtenau und ich weiß ganz genau, was du in Lichtenau tust. Ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe etwas gegen dich in Lichtenau. Das sind so Punkte, an denen der Herr mit uns noch arbeiten will. Da sagt er, ich weiß, was bei euch los ist. Ich weiß, was in deinem Leben los ist. Und ich möchte daran arbeiten. Also tue Buße, kehre um, da, wo du dich verlaufen hast. Wer von euch in Lichtenau überwindet, bekommt eine Belohnung dafür. Es lohnt sich, in den Widerständen gegen die Nachfolge Überwinder zu sein. Wenn du Ohren hast, dann höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es wird sicherlich an manchen Stellen herausfordernd sein, wenn wir vielleicht während der Predigtreihe zusammen verstehen werden, das hat auch Bedeutung für mich oder auch für uns. Als Gemeinde lassen wir uns ansprechen, überraschen und unsere Ohren offen halten. Die Schreiben an die Gemeinden beginnen mit dem Satz, dem Engel der Gemeinde in, und da wird die Stadt genannt, schreibe. Und da ist eben die Frage, warum haben Gemeinden eigentlich Engel? Hat jede Gemeinde einen Engel? Haben wir in Lichtenau einen Engel? Und das Problem liegt wahrscheinlich eher in der Übersetzung, denn Angelos bedeutet wörtlich Bote und kann sowohl für menschliche Boten als auch für himmlische Boten gebraucht werden. Und man muss das eben im Zusammenhang dann versuchen herauszufinden, welche Art von Boten sind hier gemeint, die dort angesprochen sind. Rein von der Grammatik kann man das eben beiden zuordnen, aber vom Inhalt her ist es so, dass diese Boten einer Gemeinde zugeordnet sind und auch Verantwortung in dieser Gemeinde tragen. Sie und ihre Gemeinde werden quasi wie in einem Atemzug genannt und deswegen denke ich, können wir recht sicher sein, dass in diesem Fall menschliche Abgesandte der Gemeinde gemeint sind. Denn die Verantwortung dafür, was in der jeweiligen Gemeinde vor sich geht, scheint beim Boten der Gemeinde zu liegen. Er wird dort direkt angesprochen, obwohl Probleme der ganzen Gemeinde gemeint sind, wird er dort genannt. Und deswegen denke ich, werden die Engel, die dort, oder Boten kann man übersetzen, verantwortliche Männer aus der Gemeinde gewesen sein. Es wird an den Gemeinde von Sardes heißt das von den Boten, ich kenne deine Werke, du hast einen Namen, dass du lebst und bist tot. Das würde also eigentlich nicht so gut für einen himmlischen Boten passen. Es passt schon eher an einen menschlichen Boten, deswegen ist es eben hier eigentlich ganz folgerichtig dann, den menschlichen Boten dort zu lesen und zu hören. Die eigentlichen Botschaften werden mit diesem Das sagt der angeleitet. Und die Frage ist, wer ist dieser Das sagt der? Und er hat etwas zu sagen. Er ist derjenige, der etwas zu sagen hat und seine Eigenschaften kommen in den einzelnen Aspekten eben vor. Er ist der Sohn Gottes. Und an die Gemeinden in Thyatira nennt er sich auch selbst als den Sohn Gottes. In Offenbarung 1, Vers 1 wird gesagt, dass das Buch eine Offenbarung Jesu Christi ist. Also ist er der Sohn Gottes, der hier redet. Die Offenbarung, so heißt es in Offenbarung 1, Vers 1, wird von Gott an Christus gegeben. Christus hat die Offenbarung an Johannes gegeben. Johannes hat die Offenbarung an die Gemeinden weitergeleitet. Eine ganz klare Lieferkette ist dort genannt worden. Wie ist die Botschaft aus dem Himmel zu der Gemeinde gekommen? Es ist ganz klar gesagt, das war der Weg. Daher haben wir das. Deswegen stimmt das auch so. Johannes hat sich das nicht so ausgedacht und gedacht, das wäre mal ganz schön, an diese Gemeinde so etwas zu schreiben. Es ist ganz klar gesagt, woher sie kommt, und deswegen ist sie absolut glaubhaft. Ihr Ursprung ist nachvollziehbar und stammt direkt von Gott aus der Himmelswelt. In Lukas 1, Vers 35, als Jesus angekündigt wird, darum wird auch der Sohn Gottes genannt, dieses Wort. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dieser ist es, der hier in der Offenbarung spricht. Die ersten Christen haben ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir nennen das das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da gibt es eben den Teil, der über Jesus Christus spricht. Und da haben sie gesagt, und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dieser redet hier. Und die Christen damals konnten das auswendig. Und es ist gut, diese Dinge auswendig zu können, um die Antwort darauf zu geben, wer ist Jesus Christus? Die Eigenschaften hinter dem, das sagt der, da wird die Kraft und die Macht des Sohnes Gottes betont. Wir schauen uns einmal im Schnelldurchgang die Eigenschaften in den einzelnen Sendschreiben an, denn sie sind immer etwas unterschiedlich. Und in Kapitel 2, Vers 1 an Ephesus heißt es, der sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Es ist dort ein, sieben Sterne haben wir schon gehört, das sind die sieben Boten der Gemeinden, die er in seiner rechten Hand hält. Das ist eine Ermutigung an die Ältesten aller Gemeinden und unserer Gemeinde, in den schönen und auch in den schweren Aufgaben und Entscheidungen in dem Ältestendienst hält Christus euch in seiner Hand. Er lässt euch nicht los. Darauf könnt ihr euch immer verlassen. Das sei eure letzte Sicherheit und eure Kraftquelle. Es ist auch eine Ermutigung an diejenigen, die noch älteste werden sollen. Er wird dich in seiner rechten Hand halten und schützen, wenn du zu diesem Dienst berufen bist und wenn dieser Dienst dir viel zu groß und zu schwer erscheint. Darauf kannst du dich auch verlassen. Es ist auch eine Ermutigung an uns als Gemeinde. Christus wandelt zwischen den Leuchtern. Er schaut auf diese und weiß immer und weiß, wie es uns eben geht. Er schaut nach uns, wenn wir in guter Verfassung sind, wenn wir gerade gut drauf sind, gut unterwegs sind. Er schaut auch, wenn wir in schlechter Verfassung sind. Das ist der Erste, also an Smyrna heißt es, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Er ist gestorben und auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und hat eben jetzt auch keine Macht mehr über ihn. So wird es denen gehen, die überwinden. Wer mit Christus stirbt und wieder aufersteht, über den wird der zweite Tod keine Macht haben, Kapitel 2, Vers 11. Christus selbst, er garantiert dafür. Er hat es vorgemacht, weil er tot war und wieder auferstanden ist und er wird niemals mehr sterben. Das ist ein bedeutender Trost für alle Christen angesichts der Endlichkeit unseres Lebens und der Erwartung unserer eigenen Todesstunde. Martin Luther hat gesagt, der Tod verschlingt uns nicht, sondern wird selbst verschlungen, sodass er uns nicht schaden kann. Denn Christus hat ihn besiegt und zunichte gemacht. Wer ist der, der da redet? An Pergamon heißt es, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Es ist dort ein breites Schwert angesprochen zum Kampf, eine schwere Waffe, kein Schwert, das man so zur Zierde mitträgt, kein kurzes Schwert, das man zur Verteidigung bei sich trug. Neben Lukas 2, Vers 35 wird nur in Offenbarung dieses Wort für diese Art Schwert gebraucht. Petrus zum Beispiel, als er dem Ohr des hohen Priesters das Ohr abschlug, er hatte ein Kurzschwert dabei, nicht dieses lange Schwert. Er hatte ein Schwert, das man so zur Verteidigung so mit sich führte, nicht mit dem man eigentlich kämpfen wollte. In der Kapitel 2, Vers 16, in der Aufforderung zur Buße wird nämlich gesagt, dass der Sohn Gottes mit dem Schwert seines Mundes, seine Worte sind so scharf, kommen wird, wenn keine Buße erfolgt. Der Sohn Gottes redet mächtig. Und das sind nicht einfach nur Worte, die man nach Belieben dann irgendwie ignorieren kann oder sagen soll, ja, das war nur die Meinung vom Johannes oder so. Da redet der Sohn Gottes und diese Worte haben eine kräftige Wirkung zum Gericht. Bei den Römern hatte der Prokonsul, der oberste Führer einer Provinz, das Schwertrecht. Das heißt, er war das höchste Gericht. Wenn er etwas entschieden hatte, dann hatte niemand mehr die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Es galt. Johannes betont hier gerade, dass der Sohn Gottes der höchste Richter in der Gemeinde ist. Es ist ratsam, auf ihn zu hören, damit sich das Schwert seines Mundes nicht gegen einen richtet. Das gilt besonders für solche, die Anhänger der Lehre Biliams, die dort vorkommt, oder der Nikolaiten, die dort vorkommen, zu einem gottlosen und ausschweifenden Leben verführt haben. Sie werden dieses Schwert spüren, so heißt es in dieser Bezeichnung. Und an Thyatira heißt es, sagt der, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich einem glänzenden Erz. Und die Verbindung ist da ins Alte Testament, das ist ein Bild eigentlich aus dem Alten Testament, mit dem man das sehr gut vergleichen kann, denn Daniel hatte dort am Strom Tigris eine Vision oder er sah einen Mann, dessen Augen wie Fackeln und dessen Arme und Füße helle, blanke Bronze war. Und seine Begleiter, sie sind total verschreckt und Daniel ist kraftlos, aber Daniel wird getröstet, weil er ja jemand war, der sich gedemütigt hatte. So wird das eben der Sohn Gottes in der Gemeinde machen. Er meint es ernst. Er hat diese Augen und er hat diese blanken Füße und diese Augen sagen uns, nimm ihn bitte ernst. Der Sohn Gottes, er meint es ernst. Und an die sieben Gemeinden an die sieben Geister Gottes, die sieben Sterne hat, das sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat in Sardes. Und in Kapitel 1, Vers 4 treffen wir schon auf die sieben Geister am Thron Gottes. Und Kapitel 5, Vers 6 werden die sieben Augen des Lammes dort als die sieben Geister genannt, die überall hingeschickt werden, wahrscheinlich um zu schauen, was in dieser ganzen Welt passiert. Dann eben das auch zu melden. Und die sieben Boten, die schauen in den sieben Gemeinden, was diese so tun und wo sie korrigiert werden müssen und zur Korrektur aufgerufen werden. Der Sohn Gottes, er sieht so scharf, dass er von der Gemeinde in Sardes sicher sagen kann, du hast einen Namen, dass du geistlich lebst, aber in Wirklichkeit bist du geistlich tot. Wenn der Sohn Gottes so etwas sagt, dann ist das nicht übertrieben, denn er hat aus sicherer Quelle diese Berichte, die zu diesem Urteil geführt haben. Also es ist dringend angesagt, umzukehren, bevor es nicht mehr geht. Dann kommt die Gemeinde in Philadelphia, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament. Das kann man in Jesaja 22 nachlesen. Dort wird beschrieben, wie Schebna, ein hoher Beamter, abgesetzt wird und Eliakim, ein treuer Knecht Gottes, wird in das Amt eingesetzt. Und in Vers 22 stehen dann diese Worte. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe und dass er zuschließe und niemand auftue. Eliakim, der neue Hofmeister, erhält mit diesen Schlüsseln die Vollmacht zu entscheiden, wer Zugang zum Herrscherhaus hat. Offenbarung 2, Vers 27, Christus gibt den Überwindern, über die Völker zu herrschen, weil er die Schlüssel Davids hat und weil er eben entscheiden kann, wer mit ihm herrscht. Kapitel 1, Vers 18, Christus hat die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches. Und Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, die Pforte des Hades werden sie, die Gemeinde, nicht überwältigen, weil er die Schlüssel Davids hat und die Pforten eben öffnen kann. Die Gemeinde hat zwar nur eine kleine Kraft, Kapitel 3, Vers 8, aber der Herr hat die Schlüssel. Das macht den Unterschied, wenn du vor einer Tür stehst, die nicht aufgeht. Wenn deine Kraft nicht reicht, dann ist es wichtig, den zu haben, der die Schlüssel hat. Auch wir als Gemeinde in Lichtenau haben nur eine kleine Kraft. Aber das ist kein Problem, solange wir auf den hören und dem folgen, der die Schlüssel hat. Und schließlich an Laodicea heißt es, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Weil er der Schöpfer ist, kann er nicht nur Amen sagen, sondern er ist das Amen in Person. Man kann sagen, er ist Herr Amen. Er ist Amen. Wenn er Amen sagt, dann ist es Amen, dann sei es so. Er kann wahrhaftig bezeugen, dass das stimmt, weil er eben von Anfang an dabei war. Und wir lesen im Johannesevangelium die ersten drei Verse, der Sohn Gottes ist derjenige, der die Schöpfung Gottes ins Dasein gerufen hat. Ohne ihn wäre die Welt nicht geschaffen. So sind wir in allen Dingen von ihm abhängig. Und gerade in Laodicea, Kapitel 3, Vers 17, die Leute in Laodicea sagen, dass sie reich sind und sie brauchen niemanden. Sie sind unabhängig vom Schöpfer, von dem, der redet. Das ist Lauheit, ist deswegen eingetreten, weil sie unabhängig von Christus sein wollten und eben alles hatten und überhaupt nichts mehr brauchten, obwohl er der Schöpfer ist. Sie sollen umkehren und wieder auf den Schöpfer hören und in die Abhängigkeit von Christus zurückkehren. Das ist der, der da sagt, seine Macht kann uns Sicherheit geben, sein Durchblick kann uns aber auch unsicher machen, weil er eben so genau in uns reingucken kann. Wir sind offen von ihm, vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Sein Schwertrecht ist die letzte Instanz des Gerichts. Seine Schöpferkraft macht ihm zum Armen, er bestimmt und er weiß auch, was richtig ist, was stimmt. Seine Schlüssel Davids entscheiden darüber, ob die Tore des Todes und des Hades geöffnet sind. ist eben der Aufruf an uns, wenn wir diese, wer ist da eigentlich, der hier redet, wenn wir sein Wort lesen, sagen, wir wollen über ihn staunen. In einer Mischung von Ehrfurcht, von Ernsthaftigkeit, voll Freude, aber auch voller Zuversicht. Wir haben uns heute ein wenig die Adressaten und von über den, der da redet, in den Sendschreiben angeschaut. Und vielleicht haben wir in dieser Einführung schon gemerkt, dass die Sendschreiben eben in die Situation der adressierten Gemeinde reden, aber auch in die Situation der Gemeinden allgemein, in unserer Gemeinde und auch in unser persönliches Leben reden können. Das werden wir in den nächsten Predigten noch weiterentwickeln. Wir wollen von Christus zur Buße und Umkehr auffordern lassen, wo er an uns arbeiten will. Also diese Dinge sollen uns nicht herunterziehen, sondern uns Rückenwind geben im Glauben. Denn über allem steht, Kapitel 1, Vers 17, fürchte dich nicht. Freuen wir uns auf die großen Zusagen für die Überwinder in den Sendschreiben. Sie werden uns ermutigen, den Weg des Glaubens mit ganzer Hingabe zu gehen, trotz aller Mängel, die bei uns gefunden werden und die bei der nächsten Gelegenheit auch noch angegangen werden müssen. Amen.